Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Roswitha Schwarz und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ich begrüße Sie zu unserer Entdeckungsreise durch die Bibel, die uns zurzeit durch das Buch des Propheten Zephania führt. Obwohl wir dort erst bei Vers 4 des ersten Kapitels angekommen sind, sind wir, Sie werden sich erinnern, schon mittendrin in Zephanias Ankündigung, dass Gottes Gericht über das Südreich Juda mitsamt seiner Hauptstadt Jerusalem kommen wird. Als ein wesentlicher Grund dafür wird in Vers 4 der Götzendienst genannt. In der vorigen Sendung zum Buch Zephania haben wir uns zuletzt mit Vers 4 des ersten Kapitels beschäftigt. Bevor ich mit der Auslegung der nächsten Verse anfange, möchte ich Ihnen diesen Vers noch einmal in Erinnerung rufen. Gott spricht durch den Propheten Zephania: Ich will meine Hand ausstrecken gegen Juda und gegen alle, die in Jerusalem wohnen, und will ausrotten von dieser Stätte, was vom Baal noch übrig ist, dazu den Namen der Götzenpfaffen und Priester. Gott kündigt also an, dass er den Götzendienst und die Anbetung Baals ein für allemal beenden wird und dass er alle Anzeichen dieser Praktiken vom Erdboden vertilgen wird. Ebenso wird er alle auslöschen, die sich um die Stätten kümmerten, wo die Götzen aufgestellt waren. Außerdem werden die Götzenpfaffen und Priester genannt, die die Menschen zum Götzendienst aufriefen. In den nächsten Versen geht Zephania auf die unterschiedlichen Ausprägungen des Götzendienstes ein, die im Südreich praktiziert wurden. Insgesamt erwähnt er im ersten Kapitel 3 verschiedene Formen des Götzendienstes. Von der ersten haben wir in Vers 4 gelesen: Ich will ausrotten von dieser Stätte, was vom Baal noch übrig ist. Die erste Form des Götzendienstes war also die Anbetung Baals, die im Nordreich mit Isebel begonnen hatte, deren Vater hoher Priester der Sidonier war. Auch im Südreich Juda verbreitete sich die Anbetung Baals immer weiter und die Altäre Baals wurden während der Herrschaft Manasses wieder aufgebaut. Wie Sie wissen, empfehle ich beim Lesen des Alten Testaments immer die prophetischen Bücher parallel zu den historischen Büchern zu lesen. In unserem Fall ist es hilfreich, den Hintergrund der Herrschaft Manasses zu kennen, der in den Baalskult verstrickt war. Es lohnt sich, einen Blick in das zweite Buch der Könige, Kapitel 21, oder in das zweite Buch der Chronik, Kapitel 33, zu werfen. Kein König entfernte sich je weiter von Gott als dieser Mann. Er führte den Götzendienst an Baal wieder ein, mit deren Anbetung Gott gelästert wurde. Parallel zu Baal wurde auch Astarte angebetet. Die Anbetung Baals war eine Form der Vergötterung der Natur. Als Josia König wurde, er war ein guter König, war seine erste Amtshandlung, die Anbetung Baals abzuschaffen. Weiter haben wir in Vers 4 gelesen, dass Gott sagt: Ich will dazu den Namen der Götzenpfaffen und Priester ausrotten. Das heißt, auch sie, oder insbesondere sie, wird die Strafe Gottes treffen. Weiter geht es nun mit Vers 5. Und die auf den Dächern anbeten des Himmels her, die es anbeten und schwören doch bei dem Herrn und zugleich bei Milkom. In diesem Vers erwähnt Zephania die zweite Form des Götzendienstes, die im Land Überhand nahm, eine subtilere Praktik, die sich immer weiter ausbreitete. Sie wird umschrieben mit den Worten: die auf den Dächern anbeten des Himmels her. Die Dächer der Häuser waren flach, das ist auch heute noch so in Israel. Auf dem Dach versammelte sich abends die ganze Familie. Tatsächlich hatte Gott ihnen sogar ein Gesetz gegeben, dass sie ein Geländer am Rand des Daches anbringen sollten, damit niemand hinunterfiel. Zephania sagt nun hier in unserem Bibeltext, dass die Dächer zu einem Ort der Anbetung wurden. Doch angebetet wurde des Himmels her, also die Sterne. Der Götzendienst hatte damit auch in den Privathäusern Einzug gehalten. Jedes Heim war sozusagen ein kleiner heidnischer Tempel geworden, und der Götzendienst war bis dorthin vorgedrungen. Die Menschen beteten die Schöpfung an, statt den Schöpfer. Das also war die zweite Form des Götzendienstes, die die Leute im Südreich Juda übernommen hatten und praktizierten. Doch die schlimmste, durchdachteste und dennoch subtilste aller Formen des Götzendienstes wird als letztes in Vers 5 erwähnt. Sie schwören doch bei dem Herrn und zugleich bei Milkom. Milkom ist der Name Molochs, des Gottes der Ammoniter. Dies war eine Form der Anbetung, bei der sogar Kinder geopfert wurden. Das Schlimme daran war, dass die Menschen gleichzeitig behaupteten, den lebendigen und wahren Gott Israels anzubeten. Sie besuchten den Tempel, sie behaupteten, den Herrn zu kennen und an ihn zu glauben. Doch sie beteten auch Moloch an. Sie dienten Gott und dem Götzen gleichzeitig. Diese Form des Götzendienstes wird im Prinzip auch heute noch von vielen praktiziert. Es gibt viele religiöse Gruppierungen, die man selbst mit viel Fantasie nicht als christliche Gemeinden bezeichnen kann. Das Fundament und das Zentrum einer christlichen Gemeinde kann nur Jesus Christus sein, nichts und niemand anderes. Die ersten Christen trafen sich, um ihn gemeinsam zu loben und anzubeten. Sie wollten ihn noch besser kennenlernen und als seine Jünger Gemeinschaft miteinander haben. Alles, was sie taten, wies auf Jesus Christus hin. Doch es gibt auch Gemeinden, in denen nicht einmal von Jesus Christus gesprochen wird. Und wenn, dann nur in herablassenden Worten. Seine Göttlichkeit wird ihm zum Beispiel abgesprochen und die Tatsache, dass er Gott ist. Man betet ihn nicht an, sondern der Glaube an Jesus ist nur ein Lippenbekenntnis. Man redet über die Lehren Jesu und was für ein wundervoller Mann er war. Dennoch wird vieles von dem verleugnet, was in der Bibel über ihn und für die Christen geschrieben steht. Diese Form der Religion ist eine verdrehte Version des Christentums. Gleichzeitig Götzen und den wahren Gott anzubeten, wurde zur Zeit Zephanias also immer populärer in Juda. Die Menschen führten ihre Rituale aus und sie gingen in den Tempel. Auf der anderen Seite beteten sie Moloch an. So etwas können wir auch heute bei manchen Kirchgängern beobachten. Ich sage immer, sie leben nicht das Christentum, sondern nur einen Kirchturm. Sie verneinen die Säulen des christlichen Glaubens, aber sie legen großen Wert darauf, zu dieser oder jener Gemeinde zu gehören. Sie leben in Sünde oder praktizieren Dinge, die im Gegensatz zum Wort Gottes stehen. Genau das konnte man auch damals in Juda beobachten. Viele Menschen denken, dass eine echte Gemeinde oder Kirche ein großes Gebäude sein muss, mit einem breiten Gang in der Mitte, einem Altar, einer Empore mit Platz für den Chor, mit einer Kanzel und vielleicht noch mit einer Orgel und einem Glockenturm. Aber, liebe Hörer, solch ein Ort kann auch die schlechteste Quelle für christliche Lehre sein. An anderen, weniger religiösen Orten können Sie vielleicht sogar mehr über Jesus lernen. Was das Volk Juda in die Knie zwang, war, dass sie nur vorgaben, den lebendigen und wahren Gott anzubeten. Doch tatsächlich gaben sie sich im Götzendienst Moloch hin. Weiter geht es nun mit Vers 6. Und die vom Herrn abfallen und die nach dem Herrn nichts fragen und ihn nicht achten. Die Menschen in Juda hatten sich gänzlich von Gott abgewandt. Zwei Gruppen werden hier gesondert erwähnt. Rückfällige und jene, die noch nie errettet waren. Vers 7. Seid stille vor Gott, dem Herrn, denn des Herrn Tag ist nahe, denn der Herr hat ein Schlachtopfer zubereitet und seine Gäste dazu eingeladen. Seid stille vor Gott, dem Herrn, sagt Zephania. Er legt den Menschen nahe, nicht zu sprechen. Sie sollen sich nicht unterhalten, ihre Meinungen für sich behalten und nicht aufbegehren. Er erinnert sie, ihr befindet euch in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Vor Gott haben heutzutage nur noch sehr wenige Menschen Respekt. Doch Jesus als eine Art guten Kumpel darzustellen und Gott als den alten Mann da oben, über den wir in sehr salopper Sprache reden können, ist falsch. Liebe Hörer, unser Gott ist ein heiliger Gott. Wenn wir versuchen würden, direkt auf ihn zuzugehen, würde seine Präsenz uns mit dem Gesicht nach unten zu Boden werfen. Er ist der große Gott, der Schöpfer des Universums, und wir sind nur kleine Kreaturen. Zephania sagt, seid stille vor Gott, dem Herrn. Warum sagt er das? Denn des Herrn Tag ist nahe. Das ist das erste Mal, dass Zephania den Tag des Herrn erwähnt. Mit dem Tag des Herrn ist hier in erster Linie der Tag des Gerichts gemeint. Diesem Tag, der noch in der Zukunft liegt, sind Zeiten vorangegangen und werden noch vorhergehen, die dem Tag des Herrn ähnlich sind. Als Nebukadnezar Jerusalem zerstörte und es bis auf den Grund niederbrannte, hinterließ er nichts als Schutt und Asche. Wenn man diesen Teil des Landes heute besucht, findet man nur wenige Bäume. Mir ist bewusst, dass Israel Millionen von Bäumen gepflanzt hat, und doch sieht man überall karge und öde Hügel. Es gab eine Zeit, in der all diese Hügel von Bäumen und Weinbergen bedeckt waren. Es war das Land, in dem Milch und Honig floss. Doch das ist es heute nicht mehr. Es gibt noch deutliche Hinweise auf das, was die Feinde dort angerichtet haben. Auf die Babylonier unter Nebukadnezar folgte das Perserreich, dann Alexander der Große und zum Schluss die Römer. Ein Feind nach dem anderen kam in das Land. Gott hat sehr deutlich darauf hingewiesen, was er vorhatte, und er tat es. Die Beweise sehen wir heute noch. Das Gericht war für diese Menschen der Tag des Herrn. Dennoch ist die Prophezeiung damit nicht gänzlich erfüllt. Zephania weist darauf hin, dass der eigentliche Tag des Herrn auch für uns noch in der Zukunft liegt und dass er anbrechen wird, wenn Christus wiederkommt. Mit einem fast beißenden Sarkasmus sagt Zephania in Vers 7, »Denn der Herr hat ein Schlachtopfer zubereitet und seine Gäste dazu geladen.« Tatsächlich sind die Gäste das Schlachtopfer, und er weist damit auf das Gericht hin, das über dieses Volk kommen wird. Vers 8. Und am Tage des Schlachtopfers des Herrn will ich heimsuchen die Oberen und die Söhne des Königs und alle, die ein fremdländisches Gewand tragen. Die Regierung hatte sich von Gott abgewandt. Sie müssen sich nur die Zeit ansehen, als Zedekia noch an der Macht war. Er war der letzte König, und er musste sogar mit ansehen, wie seine eigenen Kinder getötet wurden. Danach wurden ihm seine Augen ausgestochen. Das war sicherlich eine sehr harte Strafe, doch Gott hatte das Volk vorher gewarnt. Für diese Menschen war es, als wäre der Tag des Herrn angebrochen. Vers 9. Auch will ich zur selben Zeit die heimsuchen, die über die Schwelle springen, die ihres Herrn Haus füllen mit Rauben und Trügen. Mit der Formulierung ihres Herrn Haus ist nicht etwa das Haus Gottes gemeint, also der Tempel, sondern hier geht es um die Häuser der Reichen und Mächtigen, die mit unrechtmäßig erworbenem Gut aufgefüllt werden. Charles Feinberg, ein amerikanischer Bibelwissenschaftler und Professor für Judentum und Altes Testament, schrieb in seinem Buch über die Propheten Habakuk, Zephania, Haggai und Maleachi, dies beschreibt die Leidenschaft, mit der die Diener der Reichen losgingen, um die Anwesen anderer zu plündern und ihre Herren mit deren Besitz zu bereichern. Sie waren diejenigen, die das Land und die Häuser der Armen einnahmen. Zur damaligen Zeit war die Mittelschicht der Gesellschaft komplett verschwunden. Es gab nur noch sehr Reiche und sehr Arme. Etwas Ähnliches beobachten wir in unserer heutigen Zeit. Gott sagt diesen Menschen, dass er sie dafür richten wird. Vers 10. Zur selben Zeit, spricht der Herr, wird sich ein lautes Geschrei erheben vom Fischtor her und ein Geheul von der Neustadt und ein großer Jammer von den Hügeln. Zur selben Zeit, das ist ein Verweis auf den Tag des Herrn. Da wird sich ein lautes Geschrei erheben vom Fischtor her. Das Fischtor in Jerusalem ist heute unter dem Namen Damaskustor bekannt. Durch dieses Tor brachte man den Fisch vom See Genezareth und vom Jordan in die Stadt hinein. Es liegt im Norden der Stadt Jerusalem. Weiter heißt es, und es wird sich ein Geheul von der Neustadt erheben und ein großer Jammer von den Hügeln. Das Damaskustor befindet sich heute in einer eher tiefer gelegenen Gegend. Wenn Sie sich in Jerusalem auskennen, dann wissen Sie, dass die Stadt von Hügeln umringt ist. Zephania sagt, dass man aus jeder Richtung das Geheul der Menschen hören wird, wenn das Gericht über sie hereinbricht. Vers 11. Heult, die ihr im Mörser wohnt, denn das ganze Krämervolk ist dahin, und alle, die Geld wechseln, sind ausgerottet. Mit dem Mörser ist wahrscheinlich das sogenannte Tal der Käsemacher gemeint. Zur damaligen Zeit lag dieser Teil der Stadt, in dem auch der Marktplatz lag, in einer Senke und bildete somit ein Tal. Dieses Tal war in der Nähe der heutigen Klagemauer. Grund zu klagen sollte es auch für die Leute damals geben. Heult, die ihr im Mörser wohnt, denn das ganze Krämervolk ist dahin und alle, die Geld wechseln, sind ausgerottet. Weiter geht es mit Vers 12. Zur selben Zeit will ich Jerusalem mit der Lampe durchsuchen und aufschrecken die Leute, die sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen und sprechen in ihrem Herzen, der Herr wird weder Gutes noch Böses tun. Im ersten Teil des Verses lesen wir, zur selben Zeit will ich Jerusalem mit der Lampe durchsuchen. Mit anderen Worten, es ist, als würde man eine Taschenlampe anknipsen und in der Dunkelheit einen Menschen suchen, der sich dort versteckt hat. Gott sagt, so werde ich Jerusalem durchsuchen. Ich werde alles Böse und alle Sünde ans Licht bringen. Weiter heißt es, und ich will aufschrecken die Leute, die sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen. Die Worte in diesem Vers sind einer Redewendung entnommen, die man mit unserer heutigen Redewendung »bleib locker« übersetzen könnte. Diese Menschen blieben tatsächlich völlig locker. Sie glaubten nicht, dass sie bestraft werden würden, so wie viele Menschen heutzutage nicht glauben wollen, dass wir einmal bestraft werden. Zephania sagt, sie sprechen in ihrem Herzen, der Herr wird weder Gutes noch Böses tun. Diese Menschen sind davon überzeugt, Gott tut nichts. Gott wird nichts gegen die Sünde und die Sünder unternehmen. Der Prophet Habakuk fragte, Sie erinnern sich, warum tust du nichts gegen das Böse, Herr? Gott antwortete ihm, ich tue etwas. Und als Habakuk dann in einer Vision sah, was Gott tatsächlich vorhatte, rief er zu Gott und bat ihn um Gnade für das Volk. Viele Menschen heutzutage sagen dagegen, Gott, den ignoriere ich einfach. Er tut nichts Gutes, er tut nichts Böses. Oder sie stehen Gott völlig neutral gegenüber. Diese Denkweise ist folglich der Grund für die Annahme, dass Gott tot ist. Nur eine Gesellschaft wie die unsere konnte, aus meiner Sicht, einen solchen seltsamen Glauben hervorbringen. Weil Menschen, die im Wohlstand leben, sagen, wir brauchen Gott überhaupt nicht. Das Resultat? Sie glauben, dass er nichts Gutes und nichts Böses tut, dass er also gar nichts tut. Doch das ist ein großes Missverständnis. Und Zephania wird uns das noch sehr deutlich vor Augen führen. Sie hörten die dritte von insgesamt 7 Sendungen zum alttestamentlichen Buch Zephania. Beim nächsten Mal werde ich die Auslegung von Kapitel 1 abschließen. Zephania beschreibt in den kommenden Versen sehr genau, welche Art der Strafe die Menschen von Juda treffen wird. Und ich möchte Sie schon mal vorwarnen. Die weit verbreitete Annahme, dass Gott ein Gott der Liebe ist, was ja auch stimmt, wird auf eine harte Probe gestellt. Ja, die dunkle Seite seiner Liebe steht im krassen Gegensatz zu dem Wohlfühlglauben, der oft gelebt wird. Also bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.